Die Ehre, es ist mir sehr leiwand. Ich habe heute einen Studiogast aus Österreich, weil René hätte eigentlich Zeit gehabt, aber diesmal wollten wir nicht, dass er Zeit hat, weil uns nämlich kein geringerer als Fritz Zonko Triendl besucht.
Wow, Triendl, jawohl.
Wie ein echter Tiroler. War dies falsch? Das heißt, wie ein echter Tiroler ausgesprochen, das also Weltklasse.
Ja, meine Nachbarin ist Österreicherin, gebürtige. Und da bleibt so einiges dann mal so im Schüsselermeng hängen.
Ja, das sieht man kein.
Du bist von Wien aus mit dem Auto hergefahren.
Ja.
Warum bist du nicht einfach geflogen? Die Anbindung ist so eigentlich...
Naja, das mit dem Fliegen, das funktioniert bei mir nicht, weil ich klaustrophob bin. Geschlossene Räume ist nichts, wo der Triendl ist.
Ah ja, alles klar. Kenne ich auch ein bisschen was von. Ich denke, die meisten werden dich kennen von unseren Zuschauern. Um das kurz so ein bisschen genauer darzustellen, du warst fast 16 Jahre, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, Chefredakteur des österreichischen Motorradmagazins Reitwagen oder der Reitwagen.
Ja.
Für mich absoluter Kult. Und dazu fiel mir eines ein, wir haben auch über die ganzen Jahre, ich war ja auch lange eben, habe die Pressearbeit gemacht für Louis, wir haben auch eigentlich immer ein Belegexemplar bekommen. Das hat mich aber nie erreicht, obwohl eigentlich alles an Zeitschriften mehr zu mir, weil damals Stefan Louis absoluter Fan von euch war. Und der hat die immer aus der Post weggefischt, dann war das Heft nicht mehr gesehen.
Guter Mann.
Ja. Ja, kurz zur Erläuterung, Stefan Louis, der leider 2011 schon verstorbene Sohn unseres Firmengründers Delev Louis. Und der Reitwagen ist ja eben von der Schreibe her etwas anders als ein Standard-Motorradheft, Motorradmagazin. Es gibt ja auch das Motorradmagazin in Österreich, damit nicht zu verwechseln. Ich erinnere noch eine Geschichte, da ging es, glaube ich, um den Test irgendeiner Honda, eine Tausender oder irgend sowas. Und dann ging der Testbericht los. Ich weiß nicht, ob du oder der Berserk oder wer auch immer den verzapft hatte. Und dann schwenkte es aber um und ging dann über bestimmt eine, anderthalb Seiten, wenn ich es recht entsinne, um Onkel Dagobert. Und dann kam zum Schluss noch ein bisschen was über das Motorrad wieder und das war's.
Ja.
Ja, und sowas konntet nur ihr euch erlauben, denke ich mal.
Ja, das, wie gesagt, wir haben uns da eigentlich nie ein Blatt vor den Mund genommen und was großartig war bei dem Herausgeber, das hat einfach nur Spaß machen müssen. Es hat Spaß machen müssen, ansonsten hat es da keinen klaren Vorgaben gegeben. Und was wir halt, glaube ich, relativ gut gekonnt haben, wir haben können diesen Spirit einfangen. Ja. Also das, was das Motorradfahren ausmacht, das haben wir relativ gut in Worte fassen können. Und dann haben wir halt unfassbare Geschichten drumherum gezaubert. Bei den Fotos haben wir uns immer bemüht, dass die relativ spektakulär sind. Und ich glaube, nachdem der Motorradfahrer an sich ja so ein Typ ist, der es jetzt nicht unbedingt an alle Regeln halten will, sondern eher Ausbrecher ist, war das, glaube ich, genau das Richtige. Das war also ein bisschen anarchistisch, sehr unterhaltend, pointiert geschrieben und trotzdem hat man aber als Leser immer gewusst, wie so ein Motorrad fährt. Nur das, wie so ein Motorrad fährt, kann man ja unter Umständen in 5 Sätzen abtun und das Drumherum kann man ausschmücken.
Ja, also ich denke, die meisten von euch werden sicherlich mal so ein Heft, zumindest mal eins in die Hand bekommen haben und auch bemerkt haben, das geht ein bisschen anders als die anderen. 2023, glaube ich, ist es zumindest Druckvariante eingestellt worden. Man munkelt, da kommt wieder was. Aber irgendwie so richtig rausfinden konnte ich dann nichts.
Ja, also ich persönlich, ich weiß auch nicht ganz genau, weil ich bin ja schon weg seit 2014. Das Heft, glaube ich, ist eingestellt worden, wahrscheinlich Weihnachten 2023, nicht einmal das weiß ich ganz genau. Und dass das noch einmal kommt, also das glaube ich eher nicht. Und zumindest kommt es ganz sicher nicht so, wie es war.
Ja, allein weil du ja nicht da bist.
Nein, und der Andi, der Bärzeug ist ja auch nicht mehr dabei.
Ja.
Ja, also ich glaube schon, dass der Berzerk und ich, wir haben mehr oder weniger dieses Heft geprägt. Und die das Heft richtig gut kennen, die können sich natürlich auch noch an den Amos erinnern, an den Dundenberg. Mhm. Der war Wahnsinn, der war wirklich großartig. Und diese drei Personen, glaube ich, die haben das Heft ja, geprägt. Sicher. Und dann, aber es hat eh alles seine Zeit.
Ja, aber die Leute müssen ja zumindest auf dich auch heute nicht verzichten.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, du hast ja deinen eigenen YouTube-Kanal mit Zonkos Wild.
Ja.
Auch schon unglaublich viele Folgen, glaube ich, gedreht. Irgendwas mit 400 und, kann das sein?
Ja, diese Brennraumsendung, die Live-Sendung, ja. Die hat jetzt tatsächlich, glaube ich, 440 Folgen.
Wahnsinn.
Bestimmt, ja.
Wahnsinn. Und auch sonst bist du ja weiterhin freier Journalist.
Ja.
Machst noch für 1000 PS, wenn ich es richtig entsinne, oder eben ja. Alles, was in der Motorpresse Stuttgart irgendwie beheimatet ist oder damit zusammenhängt?
Ja, also im Motorrad habe ich so eine Kolumne, eben die Zeitmaschinen. Mhm. Dann habe ich im PS Zonkos Attacke. Das haben wir jetzt allerdings umgewandelt auf Zonkos Erfahrungen. Das heißt, da schreibe ich jetzt im Endeffekt meine Memoiren. Im PS, das erscheint monatlich. Und ansonsten halt 1000 PS bin ich im Videoformat aktiv.
Ja, mischte immer wieder mit.
Ja.
Ja, und die Rubrik Zeitmaschinen oder Zonkos Zeitmaschinen, die hast du jetzt ja einen ganzen Haufen von schon geschrieben und die hast du jetzt zusammengefasst.
Ja.
Und auch deswegen bist du ja bei uns, weil wir dein Buch, in dem es nämlich erschienen ist. Ja. Ich kann das mal so ein bisschen kameramäßig zeigen. Ja. Erzähl uns, was einen da erwartet.
Zonkos Zeitmaschinen, da geht es im Endeffekt, Zeitmaschinen, es geht um die Vergangenheit. Also ich reise nie in die Zukunft, sondern immer in die Vergangenheit. Und diese Rubrik, die durch die Motorrad eingeführt worden ist, das war noch der Jörg Lose, mein Kumpel, dem ist das eingefallen. Der hat sich gedacht, noch ein Zweiseiter, wo man über ältere Motorräder berichtet, die man selber gefahren ist. Das könnte eigentlich gut gehen. Und ich glaube, dass es relativ gut ankommt. Und nachdem ich das jetzt schon 5, 6 Jahre mache, sind da natürlich sehr, sehr viele Artikel bereits erschienen. Und da hat dann der Motorbuchverlag die gute Idee gehabt, das in einem Buch zusammenzufassen. Das heißt, da sind einmal so 40 oder 50 Zeitmaschinen sind in diesem Buch zusammengefasst. Und ich habe natürlich jetzt im Laufe meines Lebens wahnsinnig viel geschrieben. Also das muss ein Papierberg sein, der da vollgeschrieben ist. Das ist wirklich arg und ich habe ja schon 3 Bücher auch.
Arg?
Ja, genau. Arg, ja. Und ich habe ja schon 3 Bücher im Eigenverlag rausgebracht, aber dieses Buch, dieses im Motorbuchverlag erschienene Zonkos Zeitmaschinen, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und da wollte ich da auch gleich, das habe ich am Anfang nicht gesagt, es ist mir echt eine Ehre und eine große Freude, dass ich da bei dir sitzen darf.
Ja, mir ist es eine Ehre. Dass wir
über dieses Buch schrieben. Nein, wirklich.
Ja. Zumal wir uns, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte eigentlich immer über den Weg laufen, aber nie wirklich Zeit gefunden haben.
Das ist wirklich toll. Ja.
Und wie siehst du das? Ist das Ganze jetzt einfach ein genussvolles Lesen über Motorräder aus den 90ern, Anfang der 2000er? Und so um den Jahresbereich dreht sich das ja eigentlich alles.
Ja.
Oder ist das auch, ich sag mal, sowas wie eine emotionale Kaufberatung?
Emotionale Kaufberatung ist eigentlich eine super Beschreibung. Für mich persönlich ist natürlich so, mein Zugang zu Motorrädern ist immer der gleiche eigentlich. Ich habe so ein Motorrad und denke mir, Alter, was sagt mir das Motorrad, beziehungsweise was sagt dieses Motorrad den Leuten, die es unter Umständen kaufen würden. Ja. Und wie dieses Motorrad dann eingebunden wird in den Gesamtmarkt oder in die Befindlichkeiten der Menschen und so, das beschreibe ich dann immer mit einer sehr persönlichen, emotionsgeladenen Geschichte. Und das heißt, es hat auf alle Fälle einen Unterhaltungswert, aber auch einen Informationswert.
Du ergreifst ja aber auch gleich nach dem Vorwort Partei für eine bestimmte Motorenbauart. Ja? Die ich lustigerweise nicht teile.
Ja. Ja,
du bist der absolute Fan des reinen Vierzylinders. Beschreibst es auch auf deine Art wieder total treffend. Ja, der Vierzylinder nach Kurveneingang und dann drin, dann hast du geschrieben, ja, so ein Zweizylinder, da musst du mindestens zweimal schalten. Und so ein elastischer Vierzylinder, also der Zweizylinder wäre dann brab, brab, brab oder sowas, ja, beim Hochschalten. Und ja, der Vierzylinder ist einfach nur brab.
Ja, ja.
Kann ich nachempfinden.
Ja.
Aber mir sind die zu glatt. Also, wenn Vierzylinder, würde ich zum Beispiel ein V4 bevorzugen. Also von Honda, die, egal welchen, ob jetzt aus der Pan-European, der längs eingebaute oder eben die anderen VFR. Du hast übrigens ja mal eins von meinen Custom-Bikes gefahren.
Boah, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das war ein, na wirklich. Das war eines der großartigsten Erlebnisse. Ich habe natürlich sehr viele tolle Erlebnisse gehabt, aber diese VFR 1200, das war Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Also das hat mich extrem begeistert und ich habe auch gesehen, weil Österreich, was denn, wir haben es immer ein bisschen lockerer, wir nehmen es nicht so genau mit den Gesetzen und also zumindest bis vor 10 Jahren haben wir es wirklich viel lockerer gehabt. Und diese VFR 1200, das ist aber meiner Meinung nach schon ein bisschen in dieser österreichischen Diktion gewesen, weil das hat einen wirklich leibenden Sound gehabt, das hat unfassbar arg ausgeschaut, das war wirklich radikal und trotzdem war es irrsinnig lässig zu fahren. Also da war ich echt begeistert und da haben wir gedacht, na schau, was du aus so einer VFR machen kannst. Und in Wirklichkeit hätte ja Honda die VFR in diese Richtung bringen sollen, dann wäre es wahrscheinlich im Verkauf stärker gegangen.
Ich habe da auch meine Erlebnisse gehabt, zum Beispiel einmal beim Glemsec. Das war das Jahr, glaube ich, als wir die vorgestellt haben oder auch eben am International wieder dran teilgenommen haben. Ich glaube, wir sind damals Dritter geworden und plötzlich steht ein Japaner vor mir. Und nickt immer nur.
Ja.
Und dann kommt einer von Honda Deutschland und sagt, ja, schönen guten Tag hier, das ist der sowieso. Er ist Ingenieur bei Honda Japan und er hat dieses Motorrad mitkonstruiert. Und er möchte sich bedanken. Und der Japaner aber ganz ermittelt.
Ja.
Und so wie dieses Motorrad hier steht, so hätte er sich das auch erträumt.
Super. Naja.
Und er wäre total glücklich und in so schöner Form hat er das noch nicht gesehen, diesen Motor.
Ja. Naja, das ist dann wie ein Ritterschlag.
Ja, also das ging, das geht noch besser runter als Öl. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte, aber.
Ja. Gibt's die noch?
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, aber das, wie lange ist es her?
Wann haben wir die gebaut? 2016, glaube ich.
Genau.
15 oder 16.
8 Jahre. Ja, ja.
Ja. Ja, und mit der haben wir auch ziemlich viel gewonnen.
Ja.
Bei diesen ganzen Sprintrennen, Pokale, Vorstellungen und so weiter und so weiter.
Ja. Und ich kann mich an Asa, der Detail erinnern, das war doch im Tank. Der war so transparent. Da hat man reinschauen können wie in einem Aquarium oder so.
Ja, das von oben
ganz
war
verrückt.
Einmal durch die V4-Bauweise und die offenen Trichter sieht das natürlich irre aus.
Wenn ja.
So,
ja.
Und Ulf Penner hatte die gerade fertig gemacht, also tuningmäßig.
Ja.
Und sagte dann, als ich die abholte, ganz traurig zu mir, so schade, dass da jetzt ein Tank drüber kommt.
Okay.
Und ich bin eigentlich direkt weiter zu Friedhelm Lammers, unserem Metallbauer seinerzeit, und hat mir dann auf dem Weg dahin überlegt, Friedhelm soll mal zeigen, was er kann. Und dann haben wir da kurz drüber gesprochen, kurze Pappschablone gebastelt und ja, und dann konntest du, hat das tatsächlich so gebaut, dass du von den Seiten und von oben dir die Drosselklappen angucken konntest.
Ja, das war toll. Das hat aber keiner nachgemacht, gell, bis jetzt.
Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Ne. Na, ist ja auch schon ganz schön bekloppt, weil es ist ja nicht wenig mehr Arbeit, diese Fenster zu bauen.
Nein, aber es ist halt wahnsinnig toll.
Naja.
Weil es gibt viele Ideen, die viel Arbeit bedeuten, aber vielleicht jetzt im Ergebnis trotzdem nicht berauschend sind. Und das war viel Arbeit, aber wirklich beeindruckend. Nicht?
Muss man ja mal sagen dürfen, also verbastelte Custom-Kisten, die echt hässlich sind, gibt's wie Sand am Meer.
Ja, das stimmt.
Ja. Was natürlich, aber muss man ja auch sehen, gerade wenn das privat finanzierte Projekte sind mit kleinem Taschengeld und die Leute bestellen sich irgendwas von weit her, was dann von der Dimension her doch ganz anders ist.
Ja,
ja, also eine zu große Sitzbank oder Verkleidung ist eigentlich viel zu riesig oder sowas, aber es wird dann trotzdem verarbeitet, aber das Ergebnis ist dann auch entsprechend.
Ja,
weil nochmal kaufen ist nicht. Ne?
Ja.
Also da hat man ja schon Sachen gesehen. Oha. Aber wie gesagt, das muss man auch immer in Relation setzen. Du hast ja mal, wenn ich das richtig gelesen habe, und da erklärte sich mir auch einiges, Theaterwissenschaften und Philosophie studiert.
Ja.
Da wusste ich dann, als ich das gelesen habe, ja, da ist er vorbelastet.
Ja.
Was so in Richtung erstmal, wie man das Publikum begeistert, da habe ich so den Theatermenschen gesehen.
Ja.
Und aber auch eben diese Abschweifung, wie meinetwegen das mit Onkel Dagobert.
Ja.
Ja, da ja. ist dann der Philosoph wieder am Ruder gewesen.
Ja.
Und deine Wortschöpfungen sind ja also manchmal kaum fassbar. macht immer wieder Freude. Und in einem Interview von 2016 habe ich mal gelesen, irgendwie ist mir in den letzten Jahren klar geworden, dass alles endlich ist. Früher war die Zukunft einfach etwas Grenzenloses und unermesslich Weites. Diese Erkenntnis der Endlichkeit klingt vielleicht jetzt bitter, ist sie aber nicht. Es ist vielmehr einfach ein Wegweiser zu den Dingen, die einem wichtig sind.
Ja.
Finde ich ein sehr schönes Zitat, unterschreibe ich genauso. Denn wir sind ja beide schon, ich sag mal, eher alte Säcke als alles andere. Und da komme ich dann auch schon auf meinen nächsten Punkt. Wir sind alte Säcke, sind aber beide in den, du noch mehr als ich, in den sozialen Medien unterwegs. Und zwar erfolgreichen. Hat dich irgendwelcher Nachwuchs dazu gedrängt? Oder ist das einfach so gewachsen, weil du es mitbekommen hast, dass du gesagt hast, die anderen können, kann ich auch? Oder wie bist du dazu gekommen, deinen Brennraum zum Beispiel?
Na, bei mir war das so, das hat, also beim Heft, wie wir den Reitwagen gemacht haben, da haben wir das übersehen. Das ist also die Entwicklung hin zu diesen sozialen Medien, das haben wir übersehen. Da war das Printmedium einfach so wahnsinnig stark, dass wir uns gedacht haben, das geht jetzt immer so weiter. Und aber in der Zwischenzeit parallel dieser digitale Kosmos so in die Höhe geschossen ist, das haben wir schlichtweg übersehen. Das haben wir übersehen. Und wie ich dann beim Reitwagen, ja, ist egal, nennen wir es, in Ungnade gefallen bin und halt den Job verloren habe, hat dann am nächsten Tag hat schon der Nils Müller von 1000 PS, der hat schon angerufen und hat gesagt, Alter, wenn du noch brennst für das Thema Motorrad, komm zu uns, wir haben dort mörderisch viel zu tun. Und der hat mich dann mehr oder weniger in diese Videowelt eingeführt. Ja. Und damals war es ja noch hauptsächlich YouTube, das Facebook war natürlich auch schon, aber hauptsächlich war es YouTube. Und nachdem ich ja früher als Kind und Jugendlicher irrsinnig gut war beim Theaterspielen, auf der Bühne, war wirklich super und die Leute, denen hat das gefallen. Und habe dort eigentlich relativ schnell das in diesem YouTube, das habe ich dann begriffen gehabt, wie das funktioniert. Und dass meine Art, das darzustellen oder zu sprechen, dass das eh gut ankommt. Und das habe ich dann, wenn dann sowas ankommt, dann merkt man das eh selber und verstärkt das ein bisschen. Und dann hat der Nils gesagt, ich soll so unbedingt so eine Live-Sendung machen, weil das ist genau meins. Und ich habe mir damals gedacht, Alter, ich bin viel zu alt dafür. Das schauen sich ja eher so junge Leute an, aber die werden es ja jetzt nicht mir anschauen. Und das muss ich dem Nils, muss ich ihm zugute rechnen, der hat gesagt, na, versuch das ist sicher super und das war super.
Da muss ich dir was gestehen, von wegen zu alt für den ganzen Scheiß. Ich bin jetzt etwas über 5 Jahre dabei und als die hochgeschätzten, verehrten und sogar geliebten Kollegen davon hörten, dass ich mich auch mal so vors Mikro und mal so mal ausprobieren und wie geht denn das, haben die gesagt, wir haben schon einen, der ist über 40, jetzt kommt einer, der ist noch älter. Aber wie sich herausgestellt hat, war das wirklich gesucht, also eigentlich nicht gesucht, aber trotzdem gefunden.
Ja.
Und wir sind hier echt ein bombastisches Team, also ich will das nicht mehr missen.
Ja, ja. Und es macht Spaß, oder?
Naja, sonst wäre ich nicht.
Ja. Naja, aber was halt schon super ist, ich meine jetzt gerade in deinem Fall, du hast natürlich dort eine mörderische Partie im Hintergrund, die technisch natürlich vollkommen drauf ist. Und ich meine das zum Beispiel, gell, dieses Tante Luise.
Ja.
Das ist schlichtweg genial.
Ja,
das
ein
ist
kleiner Geniestreich.
Ja, finde ich ganz, ganz großartig. Das ist nicht viel, aber es ist stark. Und das ist super. Und das ist wahrscheinlich der Mannschaft eingefallen.
Das ist den Jungs eingefallen.
Ja.
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ja. Ja, und vielleicht, um auf das noch ganz kurz einzugehen, ich selber bin ja nicht der Techniker, auch beim Motorradfahren bin ich nicht der Techniker und mit dieser Mikroelektronik habe ich meine Sünden abgebüßt und habe es wirklich schwer bei 1000 PS, war es natürlich leicht, weil die zeigen dir das alles,
ja.
Aber es ist schon ein bisschen eine technische Herausforderung. Also wenn man da Leute im Hintergrund hat, die sich mit der Technik super auskennen, ist natürlich, also zum Beispiel unser Ton jetzt, ist ja ein Wahnsinn, wie toll der ist.
Ja gut, aber du merkst ja auch, du hast auch Kopfhörer auf und das ist nicht aus Show und weil das so toll und wichtig aussehen macht, sondern ganz einfach dem geschuldet, wenn wir die nicht auf hätten, dann würden wir nicht bemerken, wenn wir eigentlich viel zu weit von
Wahnsinn,
weg
sind.
Ja. Das hören wir ja auch sofort.
Dann
musst du gar nicht drüber nachdenken, korrigierst dich gleich. Der Name Zongo, ich dachte immer, der ist dir irgendwann verliehen worden. Dem ist aber nicht so.
Nein, das ist leider eine komplett unromantische Geschichte. Ich bin zu meiner damaligen Frau ins Büro gekommen, die haben so ein Computerspiel gespielt, so ein vernetztes. Hearts hat das geheißen. Da hat jeder ist in einem Zimmer gesessen und hat so irgendein Kartenspiel ist das gewesen. Und sie hat gesagt, ich soll mitspielen und um dich da einzuloggen, musst du irgendwas einen Namen angeben. Und dann habe ich angegeben.
Game Name.
Zonko. Einfach so. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie mir das eingefallen ist. Und dann haben wir gedacht, na, das ist eigentlich super. Und meine Frau hat gesagt, na, das ist schrecklich. Und dann habe ich gewusst, es ist wirklich gut. Und das ist dann geblieben.
Ja. eine andere Sache, über die ich gestolpert bin. Dein Vater war tatsächlich Motorradpolizist.
Ja, Gendarm.
Ein Gendarm.
Ja.
wie konnte aus dir so ein Anarcho werden?
Also erstens glaube ich, bin ich kein Anarcho. Das glaube ich, bin ich nicht. Und zweitens, in der damaligen Zeit, also er war ein Gendarm, ich glaube, dann zum Schluss so Gruppeninspektor, also durchaus was dargestellt. Und er war ja auch der Kapellmeister der Landesgendarmerie Musik, also ganz super.
Er hat die Tuba gespielt.
Ja, genau. Und ich habe aber trotzdem mit 12 mein erstes Moped gehabt und habe ganz normal fahren dürfen. Und das war einfach so, dass das in der damaligen Zeit, das ist nicht gelaufen unter Gesetzesbruch. Nein, das ist gelaufen unter Freizeitbeschäftigung für junge Leute. Und wir sind halt nicht auf der Straße gefahren, sondern auf diese Feldwege und im Wald.
Ja, das ging ja damals
alles. Das war absolut okay. Ja, ja. Also da hat es wirklich nichts gegeben.
Nein, mit dem Anarcho meine ich auch dein Schreibstil. Also. Ja?
Ja.
Du kommst hier nicht rein und schreist keine Macht für niemand oder irgendwie so. Das meine ich damit nicht.
Ja,
mit dem Motorrad anfangen. Da ist noch, muss ich nochmal zurück zum Buch. Da schreibst du ja irgendwann auch über dein erstes Moped und wie sehr du es geliebt hast. Und auch da bin ich völlig anderer Ansicht.
Okay.
Ich hatte nämlich mal die gleiche.
Die Yamaha
FS1. Ja, FS1, allerdings als Mokik.
Na gut.
Nicht als Kleinkraftrad, eins war wahrscheinlich die DX-Ausführung oder wie die sich, glaube ich, damals nannten. Das war so ein Scheißhobel. Ja.
Aber das war eine Scheißgesetzgebung, weil deine ist gegangen dann 45 oder 50 und meine ist gegangen 100.
Nein, zum Glück, da kann ich dich beruhigen. Da habe ich immer Mittel und Wege gefunden. Ja. Früher gab es schöne Sachen von Noguchi, von Kautz und so weiter. Das war nicht das Problem. Das Ding ist andauernd stehen geblieben. Gut, ich hatte sie mir ja auch nur so für den Winter gekauft. Ja, weil ich meine Zündapp einfach schonen wollte.
Ja.
Und dann ist mir die von einem Schulkollegen für 150 Mark.
150?
Ja, angeboten worden.
Naja.
Das geht ja, nehme ich mit. Ja, und ich bin manchmal, ich hatte 3 Kilometer Schulweg ungefähr, es waren wirklich nicht viel, bin ich manchmal 4-mal liegen geblieben.
Ja. Aber jetzt
und irgendwann habe ich in Schnee geworfen und habe drauf gepinkelt.
Das verstehe ich, Kai, aber 150 Mark, wenn ich das umrechne, damals in Schilling waren das 800 Schilling und meine FS1, die habe ich auch gebraucht gekauft und die kostet 3500 Schilling. Also das war einfach wahrscheinlich eine andere Maschine und meine ist gefahren wie die Feuerwehr und deine hast du können mehr oder weniger nur entsorgen. Aber was ich auch gehört habe, habe ich sofort gemerkt, du hast ja nicht richtig geliebt, weil geliebt hast du deine Zünder ab.
Ja, klar.
Eben. Und das hat sie wahrscheinlich auch gemerkt und das hat es da übel
genommen. Bis zu einem gewissen Punkt. Also ich hatte ja diverse Zünder-Ups. Und natürlich, also weil ich bin mit Zünder-Up in der Kieskuhle aufgewachsen, seit ich 10 war. Da alleine welche aus den Anfang der 60er Baujahre, aber wo alles ab war natürlich, so die nur noch für die Kieskuhle. Auch richtige GS-Kisten waren auch mal dabei, dann kamen irgendwann KTMs dazu von meinem Bekannten. Als er sich die 250er Vollcross gekauft hat, hat er gesagt, musst du mal fahren, aber sei vorsichtig. Ich habe mich sofort aufs Maul gelegt, weil die so kurz übersetzt war. Ich habe nur 2 mm am Gasgriff gedreht, trotzdem habe ich ein Salto gemacht.
Ja.
Es war eigentlich immer Zünder-Up. Und ich hatte erst, als ich dann 16 war, natürlich eine GTS 50. Da kam gerade erst die 80er raus. Und Kleinkraftrad konnte man ja nicht in Deutschland nicht bezahlen, die Versicherung. Das war viel zu teuer. Und dann hatte ich einen Unfall. Ich war fast Fritte. Mein Moki war Fritte. Ich habe sie hinterher doch noch wieder hingebaut, aber egal. Und es gab auch ordentlich Schmerzensgeld, weil ich hatte auch ordentlich Schmerzen. Weil davon habe ich mir dann eine KS80 gekauft. Da war es natürlich Chef in Wien. Bis zu einem Tag. Da hat sich Martin aus unserer Clique, der Maywald, eine RD80 gekauft, die neu rausgekommen war. Und ja, die hatte ja nicht die Leistung. Ne? Also zwar irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, was eine RD80 hatte, aber auf jeden Fall die Zünder hatte 8,7 in den Papieren. Das stimmte nicht. Ich hatte eines der ersten Exemplare, ich glaube irgendwie so Rahmennummer Hessener 0000076 oder sowas war das. Die ging wie die Feuerwehr. Gut, die Yamaha ist auch nicht annähernd hinterhergekommen, jedenfalls nicht ohne Tuning. Aber als ich dann meine KS80 mal neben eine RD80 oder neben Martins RD80 gestellt habe, bin ich blass geworden. Ja, weil das war ein Motorrad von der Dimension her. Die war groß.
Ja.
Daneben sah meine KS80 aus wie so ein Kinderfahrrad.
Ja.
Ab da hatte ich irgendwie, war ich nachdenklich, was das angeht. Aber gut, dann war ja auch ratzfatz, waren wir dann ja 18 und dann war man ja richtig.
Aber das war jetzt super, dass du es angeschnitten hast, Kai, weil die FS1.
Ja. Grottenhässlich war sie ja auch noch.
Nein.
Doch, dieser offene Rahmen da. Das.
Okay, das ist stoppend, aber das heißt grottenhässlich. Die war wirklich fesch, aber sie war irrsinnig klein. Die war wirklich klein. Also mein Bruder hat auch so einen Zünder-Up gehabt, KS50 hat das geheißen. Die Luft kühlte aber trotzdem schon mit der großen Karosserie. Da war meine natürlich viel, viel kleiner, diese Yamaha FS1. Aber ich habe sie wahnsinnig fesch gefunden. Aber klein, ja, okay. Da sind wir nicht.
Warst du da noch kein Brillenträger? Ne?
Das stimmt, habe ich noch gut gesehen.
Ja. Ach so, ja, und trotzdem nicht. Ja. Also, egal.
Ja.
Ist dieses Motto von dir korrekt überliefert? Siegen, stürzen oder defekt vortäuschen?
Das ist das Motto vom Reitwagen. Das war das Motto vom Reitwagen. Siegen, stürzen oder defekt vortäuschen ist natürlich großartig. Ist wirklich großartig. Aber mein persönliches Motto wäre es nicht gewesen, weil ich hätte müssen dann immer stürzen oder defekt vortäuschen, weil zum Siegen war ich zu langsam.
Ja, und was ja auch nicht passt, ist, du sagst auch ganz frei heraus, dass du auch gerne mal mit einer Harley unterwegs bist.
Ja. Das finde ich ganz, ganz großartig. Das war in der Hochzeit vom Reitwagen war das ein bisschen schwierig, weil wir nur Sportmotorräder gefahren sind. Ich selber habe aber immer auch so einen echten Zug zu dieser Harley gehabt. Also die Fahrt auf den Ätna rauf mit dem Fatboy 2001, das war Wahnsinn. Also das hat mich, wir sind damals gefahren, Fireblade, R1, die volle Abteilung waren mehr oder weniger jedes Wochenende, wenn es gegangen ist, am Pannonia-Ring. Und dann habe ich dort unten bei der Präsentation in Sizilien den gelben Fatboy ausgefasst, ich glaube damals 1340er Motor, ganz wichtig, hinten ein 130er Asphaltschneider drinnen, also wirklich ein Raffen, schrecklich. Die haben mich dort aufgesetzt und bin dann durch diese Lavamassen da aufgefahren und das war so beeindruckend, so unfassbar beeindruckend. Ich war so unfassbar glücklich. Es hat natürlich alles gestreift oder so, aber es hat mir so wahnsinnig viel bedeutet. Und das da ist bis heute nicht weggegangen. Also wenn ich mit so einer schweren Halle fahre, fühle ich mich immer großartig. Ganz super. Ja, bin nicht der Schnellste, aber...
Also vom Bückstück in den Fernsehsessel.
Na, ich weiß natürlich, dass da viele gibt, die damit überhaupt nichts anfangen können, aber ich selber, also ich kenne jetzt wirklich alle Welten da beim Motorradfahren und mir bedeutet das wirklich viel, ich fahre das wirklich gern. Würde mir was fehlen, wenn ich das nicht mehr machen könnte?
Ja, es ist was anderes natürlich, ja, als mit einer Rennsemmel, und aber auch was anderes, und dazu bekennst du dich ja mehr oder minder auch, wenn es nach dir ginge, muss es nicht immer Stummellenker sein, sondern eher... Ja. Aufrecht sitzen auf einem reinen Vierzylinder. Auch da hatte ich mir irgendwie ein Zitat rausgesucht. Da ist es. Gebückte auf Supersportlern aufrecht sitzen aufrecht sitzend herzubrennen ist einfach eine wunderbare ehrenamtliche Tätigkeit. So geil. Ja. So geht es mir auch. Ja. Gut, ich hab auch immer, wir haben ja lange Zeit noch Motorräder verkauft bei Louis, und so war ich eigentlich immer mit irgendwelchen Vorführern unterwegs, weil ich war ja auch neugierig, wie fährt die. Waren auch ganz furchtbare dabei, aber ich habe auch seit 1991 meine kleine Honda Hawk. Die hat nominal nur 50 PS im Brief, und da feige ich mir auch immer ein. Ich habe übertrieben, habe da so einen alten Z900 Lenker dran gemacht. Das saß sich unglaublich gut, aber das passte natürlich nicht zum Stil des Bikes. Aber da habe ich mir auch immer einen Spaß draus gemacht, gerade wenn ich mal so in Richtung Lübeck auf der Landstraße unterwegs war. Und da waren wieder welche mit ihren neu gekauften Gixern, wo du auch gesehen hast, oh, die Kombi passt noch gar nicht. Und die kaufen oftmals ja auch zu eng, die Jungs, und dann ist nichts mit mal eben in die Kurve und geschmeidig und so weiter. Und die dann, um dein Wort zu benutzen, herzubrennen, das ist natürlich dann immer ein Genuss.
Ja, das ist super. Das ist einfach so, dass das wirklich toll ist. Aber ich bin jetzt hellhörig geworden, weil diese Honda Hawk, das war schon was ganz Tolles. Es war ein kleines Motorrad, aber wirklich was Tolles. Und das ist zum Beispiel so ein Motorrad, das hat es bis jetzt in dieses Buch nicht geschafft, weil ich selber, es ist leider an mir vorübergegangen, aber ich spüre das Charisma von dieser Honda Hawk extrem. Und immer wenn ich eine sehe, und man sieht relativ viel noch, bin ich ganz begeistert, weil ich meine, das ist ein wirklich großer Wurf gewesen.
Ja, leider wurde sie ja nicht nach Deutschland, ich glaube nach Österreich, also, sind ein paar gekommen.
Sind schon ein paar gekommen.
Ja. Die hat, wie hieß der Händler noch? Es war irgendwas bei Stuttgart, und da hat ein Händler, 50 Stück waren es, glaube ich, aus den USA reimportiert oder rüber importiert, weil die in den USA absolut gefloppt ist.
Na.
Ja. Und dann hat, glaube ich, der Joe Zopper seinerzeit eine zum Testen bekommen für die Mo.
Ja.
Was war sein Testfazit? Zweirad Weber hieß der Laden, jetzt weiß ich wieder. Er hat die Maschine gekauft.
Super.
Das gleiche ist auch noch, ich meine, es war in der Motorrad, hat ein anderer Redakteur genau das gleiche. Nee, es war Motorradfahrer. Ich glaube, es war Guido Sörlinger oder Wolf Weiß. Ist egal. Was hat der Redakteur gemacht? Gekauft.
Naja.
Ich war gerade genervt von meiner Z750 Zweizylinder, also die eine B, weil die trotz Ausgleichswelle dermaßen vibriert hat. Und ich war von Kalpe, das ist bei Alicante, in einem Stück zurück, hatte zwei Wochen lang Schmerzen in den Unterarm und hatte echt keinen Bock mehr auf den Hobel, weil er so schüttelte. Und dann habe ich diesen Test gelesen. Nächsten Tag liegt ein Zettel bei mir unter den Riemen von der Sitzbank geklemmt. Genauso ein Motorrad suche ich. Melde dich doch mal. Ja, dann kam eins zum anderen. Yeah. Ich habe richtig gutes Geld, weil die Z war auch damals schon relativ selten, habe ich noch dafür bekommen und habe nur ein ganz bisschen drauflegen müssen, nämlich Neupreis 7200 D-Mark 1991. Das war ein Witz, das war ein absoluter Witz. Die ich sag mal, das Schwestermodell, die Honda NTV 650. Ja. Gleicher Motor, gleiche Gabel, gleiche Einabschwinge, aber ansonsten hässlich. Kostete in Deutschland damals, glaube ich, 10,5 oder so.
Wow.
Da war das echt ein Schnäppchen.
Du, aber die Hawk, die hat ja eine Kette gehabt.
Die hat, ja, ja, und wo auch 30
Kilo. Die hat ja einen Kardan gehabt.
Ja, das war ja so ein Pummelchen eher.
Ja.
Riesiger Tourentank.
Das ist natürlich ein netter Ausdruck, Pummelchen.
sehr lange, auch für zwei korpulente Leute taugliche Sitzbank.
Ja.
Aber wie gesagt, ja, und Rahmen war aus Stahl.
Du, aber Kai, weil du gesagt hast, die Sitzbank tauglich für zwei korpulente Leute, aber die Motorleistung nicht.
Ja, offen 57 PS.
Ja, nein, aber was Honda damals gemacht hat, und das war schon. Das war eine irre Spreizung. Jetzt haben die gehabt diesen V-Motor. In dem einen Modell haben sie einen Kardan und in dem anderen einen Kettenantrieb. Das ist schon irre.
Ja, und dann auch abgewandelt in der Affentwin und was weiß ich nicht alles.
Ja. Also, ja, Honda Hawk ist nicht großartig.
Also einmal die Optik. Sie sah viel schicker aus als die NTV.
Ja.
Okay, Kardanantrieb hatte sie nicht, aber das machte ja auch ein bisschen was von der optischen Leichtigkeit. Und sie hat auch noch einen Alurahmen. Das heißt, sie wog ungefähr 180 Kilo.
Ja.
Und das war, weil ich selbst wog damals vielleicht 55.
So wenig?
Ja. Oh, lange Zeit Spargel.
Okay.
Na, jetzt bin ich es nur noch teilweise.
Aber 55 ist wirklich wenig, oder? Da hättest du Motor, wie hat es damals geheißen? 125er GP hättest du fahren können mit 55 Kilo. Gustl Auinger hat gehabt 58.
Ja. Ja, aber dafür war ich dann wahrscheinlich wieder zu lang. Ich glaube, mit 1,80 ist man schon fast.
Ja, aber der Gustl Auinger 1,83.
Ah, guck.
Also der hat das wirklich geschafft, damals. Sind sie allerdings nur mit zwei Zylinder gefahren. Da hat es nur funktioniert, weil sie ein bisschen mehr Leistung rausgeholt haben. Heute wird es nicht mehr gehen. Ja.
Ja. So, habe ich noch irgendwelche Sachen, die ich unbedingt von dir wissen wollte? Ja, doch, das interessiert mich wirklich. Wie viele Motorräder stünden in deiner Garage, wenn Konto und selbige unendlich wären?
Das ist bei mir ganz, ganz schwierig. Ich besitze kein einziges Motorrad. Und der Grund ist der, dass die einfach nur herumstehen würden. Und so Motorräder sind ja kein Stehzeug, sondern ein Fahrzeug, die werden nicht besser. Und das heißt, über diese Tätigkeit als Testfahrer fahre ich dauernd mit so wahnsinnig vielen Motorrädern und ich fahre dann teilweise also mit den Besten der Besten. Und wenn ich jetzt es wird schon Maschinen geben, wo ich mir denke, nein, das möchte ich wahnsinnig gern haben. Nur das wird nur herumstehen. Das wird nur herumstehen und deswegen habe ich keine. Ich habe keine Motorräder. Wenn ich jetzt einmal diesen Job irgendwann, wenn ich den auf den Nagel hängen würde, dann würde ich mir ein, zwei Motorräder kaufen.
Wollte ich gerade sagen, dann bräuchtest du ja irgend so ein Methadon. So eine Maßnahme.
Ja, aber so ist es in meiner Realität, ist einfach nicht möglich, ein privates Motorrad adäquat zu bewegen. Es würde nur herumstehen.
Die Honda hat auch ganz wenig Kilometer für das Alter drauf, ja. Weil ich ja damals auch immer die Vorführer von uns
fahren konnte. Ja, ja, ja.
Und wo wir da bei Honda waren jetzt schon ein paar Mal. Also Honda hat für mich auch damals, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich aber interessieren. Ich sag mal so Ende der 80er, 87, 88 hat Honda, ich sag mal, einen Qualitätssprung nach oben gemacht, der bis knapp Mitte der 90er anhielt. Also was ich da in die Finger bekommen habe, auch die VFR 57, das war alles von der Haptik, wie die Schrauben aussahen und wie alles gemacht war. Da waren die einfach den anderen Japanern echt eine Runde voraus, meiner Meinung nach.
Ja, aber vor dem haben sie auch wahnsinnig lange gezehrt. Also so diese erste Fireblade 1992, das war ein Wahnsinn. Das war einfach ein Wahnsinn. Und da hast du einfach gewusst, Honda, das ist unerschütterliche Standfestigkeit, wahnsinnig toll verarbeitet und mehr oder weniger eine Maschine fürs Leben, außer man zerstört sie halt gleich in der ersten Saison. Ja, und das haben sie aber schon sehr lange beibehalten. Und ich habe mich dann wirklich unterhalten, bevor so ein Honda-Motor rausgegangen ist, noch was der durchmachen hat müssen im Werk. Also dieses Abtesten, das ist ja schrecklich. Das kann normal kein Motor überleben. Also das habe ich echt nicht gewusst, was die da machen, was die aufführen mit so einem Motor. Und das hat mich natürlich auch immer beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit sind diese Entwicklungszyklen so irrsinnig kurz,
ja,
dass man leider nicht mehr so viel Zeit hat, um irgendetwas dermaßen fertig zu entwickeln, dass das dann bombenfest ist.
Das trifft alle Hersteller so ein bisschen, aber einige auch schon mal öfter. Ne?
Ja.
Ja, aber wo dann, wie ich finde, nicht zu Unrecht dann gesagt wird, der Kunde wird als Testfahrer benutzt oder missbraucht.
Leider, ja.
Na? Ja, gut. Dann hätte ich... Hast du noch irgendwas, worüber du...
Ich habe das ganz, ganz super gefunden, das Gespräch. Es passt perfekt und wir haben eh wahnsinnig viel angesprochen, glaube ich.
Ja, aber eine wichtige Sache fehlt mir dann doch noch.
Ja?
Ja. Du hast Katzen.
Ja. Also
nicht, dass du die hast, ich hasse sie, sondern du hast welche.
Ja, ja, ja.
Und eins davon, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, heißt Lurchen.
Das Lurchen, ja.
Ja, sind Perserkatzen?
Ja, Perser mit Nase. Also jetzt eine
komplett. Also keine durchgeraste. Aber sei froh, die mit den Pekinesen-Nasen, sag ich jetzt mal, haben oft auch, wie Pekinesen eben auch, Probleme beim Atmen.
Ja. Ja, eh.
Und wer ist Herr im Hause?
Wer ist Herr im Hause? Ja, schon die Katzen natürlich, aber ich hab ja noch einen zweiten Bereich, da kann ich ja auswandern. Kann in die Scheune gehen, dann bin wieder ich daher.
Ja, während sich die Katzen, die Kiddies, auf dem Sofa rumlümmeln.
Ja, na, die Katzen dürfen im Endeffekt wirklich alles.
Das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe jetzt im Moment leider keine mehr, weil alle ihre Halbwertszeit tatsächlich, also die letzte ist mit 21 gestorben. Ja, also mir fehlt fürchterlich was.
Ja.
Aber da ich eben auch immer viel unterwegs bin und ich die Situation nicht mehr so habe, dass immer ein Nachbar zur Verfügung steht, der dann immer mal übers Wochenende oder auch den ganzen Urlaub aufpassen kann, zögere ich im Moment noch, mir wieder ein Rudel ins Haus zu holen.
Ja. Es ist, du, 21 ist ein stolzes Alter, so alt werden meine Katzen nicht, meine bankeln meistens ab, also sterben mit 14, 15, so alt wären es dann schon.
Was aber, für ein Perser aber auch schon gutes Alter ist.
Ja.
Also ich hatte, meine erste Katze war auch ein Bluepoint Perser.
Ja.
Da hat man mir gesagt, als er 10 war, wurde er plötzlich krank, bin zum Doc. Und er sagte, ja, das ist Perserkatze, die werden nicht älter, soll ich ihm gleich hier den...
Scheiße.
Und ich sage, so nicht ganz dicht, ne? Ich weiter zum nächsten Tierarzt, der dasselbe erzählt. Ja, 10 Jahre für einen Perser ist ja schon ganz ordentlich und wollen wir jetzt gleich hier oder willst du noch zum nächsten Tierarzt?
Ja.
Der hat sich den Kurs angeguckt und ja, das haben Perser, das kommt bei denen häufiger vor, eine Herzinsuffizienz. Und wenn du akribisch bist, dann gibst du ihm von diesen Tabletten jeden Tag, ich weiß nicht, ob es eine Viertel oder eine halbe war. Das muss aber durchgezogen werden, die darf nicht ausfallen.
Mhm.
Ja, der ist 17 Jahre und 4 Monate geworden.
Wow.
Ja.
Naja. Du, aber dem Tierarzt hätte es gleich selber die Spritzen geben können. Das ist ein Witz.
Ja, es gibt solche Tierärzte.
Naja, du warst beim Falschen. Ja.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einen Tierarzt, das kann ich noch kurz anbringen, das ist selber Motorradfahrer, ein Rennfahrer. Jetzt fährt er nicht mehr Rennen, jetzt fährt er ein KTM Adventure. Aber der ist natürlich super. Der weiß ganz genau. Und wenn wir auf der Rennstrecke waren und wir waren ein bisschen zu nervös, hat er uns immer das Pferd, das Zeug für die Pferde gegeben.
Ich würde sagen, das erklärt einiges. Den Local Dealer immer dabei. Sehr schön. Ja, Zunko, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du da warst. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter sabbeln, aber hier klinken wir uns jetzt erstmal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.
Ciao. Danke sehr. Danke.